Schönen guten Morgen miteinander. Und was wir hören, ist Gottes lebendiges Wort. Ich will dich erheben, o Herr, denn du hast mich herausgezogen, dass meine Feinde sich nicht freuen durften über mich. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Lob singt dem Herrn, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen, denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Und ich sprach, als es mir gut ging: Ich werde ewiglich nicht wanken. Herr, durch deine Gnade hattest du meinen Berg fest hingestellt. Als du aber dein Angesicht verbargst, wurde ich bestürzt. Zu dir, Herr, rief ich. Zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Höre, o Herr, und sei mir gnädig. Herr, sei du mein Helfer. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet, damit man dir zu Ehren Lob singe und nicht schweige. O Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Vater im Himmel, sprich du jetzt zu uns. Wirk durch den Geist, durch sein inspiriertes Wort und verändere du uns. Amen. Ich war ja letzte Woche am Bodenseehof und habe durch den 1. Samuel die ersten 16 Kapitel unterrichtet. Und erstmals war es so, dass ich drei Einheiten an einem Tag unterrichtet habe. Normalerweise ist das ungefähr eine Einheit pro Tag gewesen, dieses Mal aber drei pro Tag. Und ich habe gesagt, als sie mich gefragt haben: Stefan, schaffst du das? Ich habe gesagt: Kein Problem, mach ich locker. Die erste Einheit war auch kein Problem, 45 Minuten. Bei der zweiten Einheit habe ich mir ungefähr in der Hälfte gedacht: Oh, ich spüre meine Stimme. Und ich bin es ja gewohnt, 30 Minuten, 45 Minuten zu reden, aber nicht 90 Minuten. Und ich habe mir dann wirklich durchgekämpft durch die zweite Einheit, habe mir gedacht, wenn ich in der zweiten Einheit schon fast meine Stimme verliere, wie wird es mir gehen im Rest der Woche? Und da habe ich gesehen, wie schnell es einfach passieren kann, dass die Dinge, auf die wir bauen, dass die Dinge schnell ein Ende haben können. Ja? Dass ich gut vorbereitet war und alles und dann doch aber die Dinge, auf die ich gebaut habe, meine Fähigkeit zu reden, eine sehr grundsätzliche Sache, auf die wir uns oft verlassen, plötzlich nicht mehr so gut funktioniert hat. Gott war gnädig, mit Gebet und ein paar Lutschbonbons habe ich es dann durch die Woche geschafft. Und wir sehen, glaube ich, in unserem Alltag, aber auch auf der großen Weltszene, dass die Dinge, auf die wir bauen, ganz schnell und plötzlich nicht mehr da oder nicht mehr verlässlich sind. Und ich glaube, dass die jüngste Zeit uns das auch gelehrt hat als Gesellschaft. Dass die Dinge, die wir für selbstverständlich sehen, plötzlich nicht mehr diesen tragfähigen Boden bilden, den wir haben. Sei es die Wirtschaft, sei es unsere Gesundheit, all diese Dinge. Und die Hoffnung ist natürlich, dass man auch so etwas lernt, wenn man haarscharf vorbeischrammt an einer Niederlage, Katastrophe oder was auch immer. Die Hoffnung ist, dass wir lernen, gute Schlüsse zu ziehen aus diesen Dingen. Und dass uns das hilft, das nächste Mal auf festem Grund zu stehen, auf dem Grund, der wirklich fest ist. Und dass alle Dinge, die wir genießen, jeden Tag, seien sie noch so gewöhnlich oder alltäglich, ein Geschenk aus Gottes Hand ist. Psalm 30 ist ein Zeugnis von David, wie er gelernt hat zu sehen, dass alles aus Gottes Hand kommt. Und Psalm 30 ist ein Zeugnis von David für uns, das uns helfen soll, aus der Pandemie zu lernen, aus unserem Alltag zu lernen und die richtige Perspektive auf die Dinge zu haben, auf die wir schnell unsere Hoffnung bauen oder die wir für selbstverständlich sehen. Sicherheit, Wohlstand oder Erfolg? Wir schauen uns den Psalm in zwei Hälften an. Und ich möchte beginnen mit der ersten Hälfte und das sind die Verse 1 bis 6. Und ich habe euch den allerersten Vers, die Überschrift, vorenthalten aus der Lesung. Aber diese Überschrift ist wichtig. Hier steht ein Psalm, ein Lied zur Einweihung des Hauses von David. Ja, und manchmal bekommen wir einen Einblick in die Situation, in der ein Psalm geschrieben wurde oder in die ein Psalm konkret hineinspricht. Und der 30. Psalm ist so ein Psalm, wo wir diesen Einblick bekommen. In diesem Fall ein Lied zur Einweihung des Hauses. Manche Übersetzungen schreiben hier Tempel, aber es ist nicht so sehr der Tempel, sondern vielmehr, das Wort bedeutet einfach Haus. Der Tempel selbst ist ja zur Zeit Davids noch gar nicht gebaut gewesen. Das heißt, mit Haus ist hier wahrscheinlich Davids Palast in Jerusalem, der Davidsstadt, gemeint. Und als David seinen Palast bauen ließ, erlebte er eine Phase im Leben von großer Sicherheit, großem Wohlstand und viel Erfolg. Es war eine Phase, in der es ihm sehr, sehr, sehr gut ging. Und das lesen wir in 2. Samuel 5. David hatte Jerusalem eingenommen und hatte sie zur Davidsstadt erklärt. Er hatte Zion eingenommen, diese Turmburg der Jebusiter ursprünglich, die jetzt zu Davids Festung geworden war. David konnte seine Macht von dort aus jetzt immer mehr ausbauen. Er hatte ganz Israel unter seine Königsherrschaft vereint. Seine Armee war stark und wachsend, seine Familie auch. Die Philister waren erfolgreich bekämpft. Und es heißt in 2. Samuel 5, Vers 11, Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David in der Zeit und Zedernstämme, Zimmerleute, Maurer und sie bauten David ein Haus. Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königreich zu Ansehen gebracht hat. Das war eine wundervolle Zeit für David. Und irgendwann kam also dann die Zeit, da sein Palast gebaut war, und um diesen Palast auch einzuweihen, um sich gemeinsam zu freuen und Gott Danke zu sagen, das ist, wozu Einweihungspartys ja da sind, oder? Um sich gemeinsam zu freuen an etwas Neuem und Gott Danke zu sagen. Normalerweise schwingt der Gastredner ja auch der Gastgeber eine Rede, und in diesem Fall hat David gleich einen Song geschrieben, nämlich Psalm 30. Und also entweder ist dieser Psalm wirklich von David geschrieben für dieses Ereignis, oder aber dieser Psalm Davids wurde im Laufe der Geschichte für solche Ereignisse hergenommen. Beides ist möglich, aber jedenfalls ist das Setting, das wir uns vorstellen müssen, wenn wir diesen Psalm lesen, dieses Einweihen von Davids Palast. Also stell dir jetzt einfach vor, David hat all diese Gäste eingeladen zur Einweihung seines Hauses. Der Palast wird bewundert, das Essen ist toll, die Leute haben sich herausgeputzt, die Gäste staunen über das, was sie sehen. Die Stimmung ist einfach bombastisch und die Freude groß. Und irgendwann in dieser Einweihungsfeier hebt David die Hand und alles wird still. Das Plaudern verebbt, das Geklimper legt sich, die Partyband hört auf zu spielen und alle Augen sind jetzt auf David gerichtet, der jetzt gleich seine Gäste adressieren wird mit seinen Worten. Und David nimmt sein Saiteninstrument zur Hand und die Leute, David singt ein Lied und er beginnt zu singen. Und das ist, was er singt. Ich will dich erheben, O Herr, denn du hast mich herausgezogen, dass meine Feinde sich nicht freuen durften über mich. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Und du merkst aus dem Augenwinkel, wie die Gäste sich ein bisschen komisch anschauen, ab den Worten, die David hier singt. Und du kannst dir selber nicht verkneifen zu denken, wie sind diese Worte passend für eine Einweihungsparty? Sollte David nicht eher seine Erfolge besingen, die wir hier gerade genießen? Sollte David nicht darüber singen, wie Gott ihm seinen Thron gegeben hat? Oder wie David seine Feinde besiegen konnte? Sollte David nicht darüber singen, wie Gott ihn stark gemacht hat und ihm Zion gegeben hat? Sollte David nicht darüber singen, wie Gott ihm diesen wunderbaren Palast geschenkt hat durch den König von Tyrus, zu dessen Einweihung ja wir jetzt gekommen sind? Stattdessen singt David von Todesnot, von seinem Schreien zu Gott, von tödlicher Krankheit, Totenreich und Grube. Ich glaube, David hat das falsche Lied ausgesucht. Aber es steht hier, oder? Da steht's. Zur Einweihung des Hauses. Und das ist nicht, was wir erwarten würden, oder? Zu einer Einweihungsparty. Was wir erwarten würden, ist, dass David dankt für die Errungenschaften, für den Erfolg, für all die Leute, die mitgeholfen haben. Und natürlich für Gott, der all dies Wunderbare geschenkt hat. Aber das ist nicht, was David tut. Zu dir habe ich geschrien. Du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Und vielleicht können wir etwas von dieser Verlegenheit spüren, die die Gäste gehabt haben, als David plötzlich von seinen tiefsten Momenten im Leben singt. Stell dir vor, ich, Stefan, lade dich zu meiner Promotionsfeier zum Doktortitel ein. Denke ich, mach mal darüber nach. Na, nur Schmäh. Und ich halte eine Rede. Ja, was würdest du jetzt erwarten, was ich sage? Auf dieser Promotionsfeier. Ja? Stattdessen nämlich, dass ich darüber rede, wie Gott mir dies und das geschenkt hat. Familiäre Unterstützung in der Zeit. Eisernes Durchhaltevermögen. Akademischer Erfolg. Beginne ich plötzlich davon zu erzählen, wie ich in meinen Jugendjahren meinen Tiefpunkt erreicht habe im Leben. Wie ich innerlich am Boden war, in dieser Zeit, hoffnungslos und sehr verletzt. Und wie Gott mir da begegnet ist in diesem Moment. Am Boden, wie er mich rausgeholt hat aus meiner Verlorenheit, aus meiner Traurigkeit, aus meinem Chaos. Das wäre mal ein Partykiller, oder? Ein Zeugnis über die tiefsten Momente in unserem Leben. Zu so einem Anlass. Das ist sehr mutig, oder? Und so unerwartet. Aber was führt uns das vor Augen, dass David das tut? Es zeigt uns, ja, dass vielleicht Paläste toll sind und Einweihungspartys gut sind. Aber es zeigt uns auch, dass während Zion beeindruckend und Davids Herrschaft bemerkenswert ist, dass David sagt, all das wäre nichts, wenn Gott mir nicht das Leben gegeben hätte. Dieser Palast, Zion, meine Herrschaft, wäre nichts, wenn Gott mich nicht errettet hätte. Mich herausgezogen hätte aus meinem Chaos, Vers 2. Wie einen Eimer aus den tiefsten Tiefen des finstersten Brunnen gezogen hätte. Das ist das hebräische Verb, das dort verwendet wird. Herausgezogen heißt aus den tiefsten Tiefen herausgezogen. All das wäre nichts, wenn Gott nicht mein Schreien gehört hätte, Vers 3. Wenn er mich nicht geheilt hätte von tödlicher Krankheit. Wenn er mich nicht dem sicheren Tod, das Wort heißt Sheol, Totenreich entrissen hätte, in Vers 4. Das ist, worüber David redet. David erzählt das nicht nur, er singt es zu Gott vor allen. Du hast mich herausgezogen. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien. Du hast mich geheilt. Du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du, Herr. David besingt und singt für Gott. Inmitten seiner Gäste und nicht für seinen tollen Palast. Hier geht es nicht um mich, um meinen Palast, sagt er. Hier geht es um dich, Herr, meinen Retter, der mein Schreien gehört und mich vom sicheren Tod errettet hat. Was ist ein Palast, ein Haus, ein Doktortitel, wenn du selber tot bist? Sind wir realistisch, Freunde, dass alles verblasst im Angesicht unseres wunderbaren Gottes, der uns das Leben gegeben hat? Jede Errungenschaft, jedes Geschenk. Verblasst gegen den Gott, der uns das Leben gibt, ohne dass alles einfach nichts wäre. Und sieh, David will alles andere als ein Partykiller sein. Er will, dass wir mit ihm Freude an Gott finden. Schau Vers 5 und 6. Er ladet seine Gäste ein, sich mitzufreuen über diesen wunderbaren Gott, der rettet. Lob singt dem Herrn, Vers 5, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen, denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Freunde, dieser Palast verblasst im Angesicht unseres wunderbaren Gottes. Ihr seine Getreuen, sagt David, singt. Wenn etwas Freude gibt, dann unser Gott. Und David ist kein Romantiker, der so tut, als ob Gottes Getreuen immer nur fröhlich sein können. Ja? Vers 6, David selbst wusste, was es heißt, Gottes kurzweiligem Zorn ausgesetzt zu sein. Und David hat geweint in seinen Psalmen, sein Bett in Tränen getränkt, das wissen wir. Aber hier ist die Realität, Gottes Zorn wird nur einen Augenblick, seine Gnade lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Mit anderen Worten, ihr, Gottes Getreue, ihr habt das Leben und die Freude, und diese beiden Dinge haben immer das letzte Wort. Für Gottes Getreue hat das Leben und die Freude immer das letzte Wort. Eine Freude, die nicht aus den Dingen kommt, die Gott gibt, sondern aufgrund des Gottes, der er ist. Und so holt David in der ersten Hälfte dieses Psalms seine Gäste auf den Boden der Realität. Alles ist wunderbar, was ihr hier seht. Aber es ist, als würde er in Jesu Worte sagen, seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Das hat Jesus gesagt, als seine Jünger den Tempel bewundert haben. Und Jesus hat sie auf den Boden der Realität geholt. Nichts in dieser Welt bleibt, als nur das Leben und die Freude in unserem Gott. Was wirklich zählt, ist Freude in Gott. Dein 70er oder 60er oder 50er, deine Promotion, dein Abschluss, deine Jubiläumsfeier, deine Einweihung, sprechen diese Dinge auch davon, worum es wirklich geht? Dass andere sich mitfreuen können an der Realität, die wirklich zählt in deinem Leben. Dass Gott uns Leben gegeben hat. Rettung, ohne die es am Ende gar nichts zu feiern gäbe. Du hast mich herausgezogen, geheilt, belebt. Und wir müssen keinen Song schreiben wie David. David war sehr begabt in dem Punkt. Und wir dürfen uns freuen und Dinge einweihen und Leute einladen und sich freuen miteinander. Wir müssen keine Partykiller sein. Es gibt so viel, über das wir uns freuen können und dürfen, oder? Die Frage ist, ob wir tief in unseren Herzen auch die Freude tragen, die David hier zum Ausdruck bringt, über das Leben, das wir haben, das ewige Leben, die Rettung, die wir genießen. Ob wir in unserem Herzen die tiefe Überzeugung hegen, dass jeder Atemzug und jeder Herzschlag Gottes Zusage an dein und mein Leben ist, in den nächsten 10 Sekunden. Und dass wir vom Totenreich herausgezogen wurden, durchbohrte Hände uns ergriffen und errettet haben, aus den tiefsten, tiefsten der Finsternis. Ist das auch, was unser Herz zumindest bezeugt und dessen unser Mund überfließt? Oder ist es einfacher, über unseren Palast zu reden? Ist viel einfacher, oder? Es ist viel einfacher, über unsere Errungenschaften zu reden in dem Leben, die wir feiern. Es ist viel einfacher, über unseren Erfolg im Dienst zu reden, als Pastor oder als Gemeindemitglied, als Bruder, als Schwester. Es ist einfacher, über unsere Errungenschaften zu reden, als über die Freude, über was wirklich zu feiern ist. Und das geht nicht nur dir und mir so. Wir hocken alle im gleichen Boot. Das ist dem David auch so gegangen. Und das sehen wir jetzt in der zweiten Hälfte von Psalm 30. David geht es genauso wie uns. Er erzählt jetzt ab Vers 7 in der zweiten Hälfte, wie er Gott in all seinem Wohlstand und in all seiner Sicherheit vergessen hat. Das, was uns auch passiert. Wir sind in guter Gesellschaft auf dieser Party. David bekennt in Vers 7, ich sprach, als es mir gut ging. Im Hebräischen steht hier wörtlich, ich sprach in, und dann das Wort, das dann kommt, heißt entweder Wohlstand oder Sicherheit, oder es kann auch beides heißen. Es ist das Synonym für ja, Wohlstand und Sicherheit. Ich sprach in Wohlstand und Sicherheit, sagt David. Was hat er gesagt? Hat er Gott die Ehre gegeben? Er blickt zurück in sein Leben an einen Punkt, in dem er gesagt hat, ich werde ewiglich nicht wanken. Ich sprach in meinem Wohlstand und meiner Sicherheit, ich werde ewiglich nicht wanken. Und es kostet schon auch Mut, so etwas zu sagen, oder? Ich sprach in meinem Wohlstand, ich werde ewiglich nicht wanken. Und was David hier sagt an Selbstüberschätzung und Überheblichkeit, ist fast nicht zu übertreffen, oder? Wenn man ganz genau hinschaut. Ich, Stefan, werde ewiglich nicht wanken. Ich bin gut vorbereitet. Ich kann 1. Samuel gut lehren. Ich habe vieles zu sagen. Meine Stimme wird erschallen und nicht wanken. Und schon nach der zweiten Einheit war meine kleine Stimme fast so piepsig wie eine Maus. Und ich sah, wie zerbrechlich ich wirklich bin. Ja, Gott hat Gnade geschenkt. Ich konnte fertig reden, aber ich habe gemerkt, ich bin aus eigener Kraft am Ende. Wir überschätzen uns so schnell, oder? In so Zeiten, wo alles gut läuft. Wo man eingeladen wird auf den Bodenseehof. Oder wo Dinge funktionieren, wo wir Dinge genießen, wo der Plan aufgeht, wo wir gesund sind und versorgt, ganz, ganz schnell kommen Zeiten der Überschätzung und Überheblichkeit. Und ich schätze, David und ich, wir beide sind nicht die Einzigen, denen es so geht, oder? Ich habe mich gerade geoutet, David hat sich auch geoutet, wie ist das bei dir? Die Selbstüberschätzung passiert ganz schnell. Die Selbstüberschätzung des Westens schreit zum Himmel. Und das, obwohl Wohlstand und Sicherheit auch ins Wanken geraten, immer wieder. Jetzt jüngst durch die aktuellen Umstände. Und das zeigt uns, unsere wahre Krankheit, von der wir Rettung brauchen, ist unser Hochmut. Unsere Selbstüberschätzung. Ich werde ewiglich nicht wanken. Das ist, wovor wir Heilung brauchen. Und Gottes Gnade ist so groß, dass er uns auf den Boden der Realität zurückholt. Und das tut er auch mit David. Und David bekennt das hier in seinem Song, in seinem Einweihungssong, der immer noch läuft, übrigens. Ja, David sieht im Rückblick seinen Hochmut. Aber natürlich war es nur Gott zu verdanken, dass er Wohlstand und Sicherheit genoss. Und er bekennt das in Vers 8. Im Rückblick sieht er das auch. Herr, durch deine Gnade hattest du meinen Berg fest hingestellt. Es war ja Gott, der mir das alles gegeben hat. Zion, dieser Palast, nichts ist mein Verdienst, sondern Gottes Tun. Die Davidsstadt war nicht sein Erfolg. Aber es brauchte einiges, um ihm das vor Augen zu führen. Es brauchte einen Augenblick von Gottes Zorn, um David die lebenslange Gnade von Gott vor Augen zu führen. Vers 8, als du dein Angesicht verbargst, wurde ich bestürzt. Da wankte ich. Gott hörte David sagen, ich werde ewiglich nicht wanken. Und Gott sagte, Wir werden sehen. Und wir wissen nicht genau, wie Gott David ins Wanken gebracht hat. Aber wir sehen, dass Davids Tonlage sich ganz, ganz, ganz schnell ändert von Vers 7 auf Vers 9, oder? Von ich werde ewiglich nicht wanken zu dir, Herr, rief ich, zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Und was für eine Gnade ist es, dass Gott David wieder an diesen Punkt klaren Verstandes brachte. Dass Gott allein niemals ins Wanken gerät und wir allein nur auf seine Gnade stehen können. Und ich bete oft zu Gott vor meinen Predigten, Herr, ich kann nicht einmal vorne stehen, wenn du mir nicht das Leben gibst. Und es hilft mir zu sehen, wie abhängig ich von Gott bin. Herr, ich kann nicht einmal für 30 oder 45 Minuten reden, wenn du mir nicht die Stimme gibst. Was bin ich, wenn du mir nicht das Leben gibst? Das fragt David in Vers 10. Schau, Vers 10. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Ja, David kommt zur Erkenntnis, alles, was ich bin ich wegen Gott. Und alles, was ich bin ich für Gott. Ich bin Staub, der Leben eingehaucht bekommen hat. Ich bin Staub, der Leben bekommen hat, um was zu tun? Gottes Treue zu verkünden. Ich bin Staub, der verkündigt, wie groß unser Gott ist. Kannst du David rufen hören? Herr, höre und sei mir gnädig. Vers 11. Herr, sei du mein Helfer. Kannst du David plötzlich wanken sehen? In seinem Wohlstand, in seiner Sicherheit. Es braucht nur so wenig, um uns an unseren Platz zu verweisen. Nur einen Augenblick von Gottes Zorn, nur eine Pandemie, um uns seine Getreuen, seine lebenslange Gnade vor Augen zu führen. Siehst du nicht, Stefan, dass jeder Herzschlag und jeder Atemzug ein Geschenk aus meiner Hand ist? Und Gott reißt unseren Hochmut nieder, nicht um uns weh zu tun, obwohl es immer schmerzhaft ist. Wenn wir unseren Hochmut niedergerissen bekommen vor Gott, es tut immer weh, immer. Aber es ist heilsam, es ist wichtig, es ist gut, dass Gott es macht. Er tut es, damit wir wahre Freude an Gott finden. Es ist Teil für seiner Gnade. Für Gottes Getreue ist sein Zorn Gnade. Für Gottes Getreue ist sein Zorn Gnade. Zurechtweisende Gnade. Fürsorgliche Gnade. Und auch in diesem Psalm hat Freude absolutes letzte Wort. Und die Gäste werden sich alle denken auf der Einweihungsfeier, puh, zum Glück. Schau mal Vers 12 und Vers 13. David und oh Gott sind Bordeskarpatikiller. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Und ich kann mir vorstellen, dass David an dem Punkt in seinem Lied angefangen hat, tanzen. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet, damit man dir zu Ehrenlob singe und nicht schweige. O Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Und ich glaube, David hat mit seinen Partygästen getanzt. Einen Reigen zur Ehre Gottes und aus der schieren Freude, dass wir leben. Und Leben haben in Fülle. Dass wir uns freuen, nicht an einem großen Palast, sondern an einem großen Gott. Aus der tiefen Überzeugung, dass es nicht unsere Paläste sind, die uns Freude geben. Nicht unser Wohlstand, nicht unsere Sicherheit, nicht unsere Errungenschaften, sondern dass Gott uns errettet hat. Und noch etwas ist mir eingefallen, das Jesus gesagt hat in Lukas 10, Vers 20. Seine Jünger kommen zurück, nachdem er 70 ausgesandt hat. Und sie haben Dämonen ausgetrieben und Wunder gewirkt. Und sie haben sich gefreut. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Und das ist, was der David da gemacht hat. In der sehr bedeutsamen Einweihung für seinen Palast als König über Israel. Aber als einer, der errettet worden ist aus den tiefsten Tiefen der Finsternis. Aus Gottes Gnade. Drei Dinge zum Schluss. Erstens, lasst uns wachsam sein und dem Hochmut keinen Raum geben. Lasst uns nicht sagen, ich werde ewiglich nicht wanken. Lasst uns lieber schaudern vor Ehrfurcht, vor dem, der uns jeden Atemzug und jeden Herzschlag gibt. Und lasst uns Gott Danke sagen, wenn er uns vor Hochmut errettet, auch wenn es weh tut. Gott meint es nur gut mit uns, wenn er unseren Hochmut niederreißt. Zweitens, lasst uns ein Zeugnis sein, wo wir können für die Freude, die wir wirklich haben. Wir dürfen uns freuen über Häuser und Abschlüsse und Errungenschaften und alles. Gottes Volk, wenn man in die Bibel schaut, ist immer schon Erfolg gewesen, das gefeiert hat. Und das wird immer so sein, das ist gut. Aber lasst uns auch in dem allem ein Zeugnis sein, für das, was wir wirklich genießen aus Gottes Hand. Nicht jeder von uns kann ein Lied schreiben, nicht jeder von uns kann eine Rede schwingen. Aber vielleicht kann das irgendwie anders ausschauen. Anfangen muss es sowieso in unserem Herzen, dass wir Zeugnis sind vor uns selbst, dass wir lehrbar sind vor Gott und dafür dankbar sind. Und zum Schluss, lasst uns festhalten an der Tatsache, dass Freude immer das letzte Wort hat in unserem Leben. In dem Psalm hat Freude immer das letzte Wort. Schau mal, Vers 6b. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Freude hat immer das letzte Wort. Schau mal Vers 12. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet. Freude hat im Leben von Gottes Getreuen immer, immer, immer das letzte Wort. Und ich weiß, dass man das manchmal nicht klar sehen, wenn wir weinen. Es scheint uns denn verborgen. Das wird eine Herausforderung sein auch für uns als Familie, wenn wir weinen um die Andrea. Aber wir wissen, dass Freude immer das letzte Wort hat. Immer. Auch wenn wir kurz weinen. Selbst im Tod, sage mal, am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Und eines Morgens werden wir erwachen, du und ich und Andrea. Und wir werden erwachen in Gottes Herrlichkeit. Und wir werden jubeln in Ewigkeit. Unser Leben da endet für Licht im Weiner. Aber Freude wird das letzte Wort hier. In unserem wunderbaren Herr Jesus. Amen. Amen.